Gnade sei mit uns in Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute ist ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Das ist ja etwas, was ich eigentlich ungern mache, dass ich zwei Evangelientexte nebeneinander habe. Einen in der Lesung und einen in der Predigt. Meistens nehme ich sonst die Brieflesung oder den alttestamentlichen Text dann dazu. Aber heute passt das. Das ist ein Text, der sozusagen diesem Einzug in Jerusalem sehr aussagekräftig gegenübersteht. Und die beiden Texte, die machen uns im Zusammenspiel sehr viel deutlich darüber, was da eigentlich erzählt wird und was wir Menschen bildlich dann daraus machen, was in unseren Köpfen dann daraus entsteht. Es ist aus Markus Kapitel 14, die Verse 1 bis 9. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit einer List zu verhaften und umzubringen. Sie sagten aber, auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im Volk gibt. Jesus war in Bethanien, er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch, auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Eine spezielle Geschichte. Eine Geschichte, die nach dem Einzug Jesu in Jerusalem passiert. Nicht direkt. Es sind ja so ein paar Tage vom Einzug bis zum Passafest. Es wird ausdrücklich gesagt, es waren noch zwei Tage bis zum Passafest. Also so irgendwo da in der Mitte dazwischen. Jesus ist in Jerusalem ja selber sozusagen ein Fremder. Er hat da kein Haus, kein Zuhause, kein Ort, wo er hingehen kann. Also, er wird so jeden Abend mit seinen Jüngern vielleicht immer woanders gewesen sein, mit jemand anderem sich abends getroffen haben, um zu essen, um zu speisen. Diese Feierlichkeiten vor dem Passafest, das läutet alles schon ein, geht alles so hin auf das Passafest, eins der großen jüdischen Feste im Kalender. Und da kommt man abends eben zusammen und war in dieser Zeit Jerusalem sehr voll, viel voller als sonst. Es war zu Jesu Zeit, muss man mal sagen, eigentlich eher so ein kleines Dorf. Das Leben fand woanders statt, unter römischer Besatzung. Die römischen Besatzer lebten in Hebron oder an anderen Orten. Aber eben zu diesem Passafest kam alles wieder zurück nach Jerusalem. Es war dann so ein bisschen wie so eine Festivalstimmung, weil man das Passafest in der Stadt feierte, in der der Tempel stand. Und da trafen sich dann all diese Menschen, die zusätzlich in Jerusalem waren, irgendwo in Häusern und feierten miteinander. Aber es war ja ein großes jüdisches Fest. Also hielt man sich natürlich auch an die jüdischen Vorgaben, die rituell dazugehörten, damit man, wenn dann das Passafest kam, auch entsprechend feiern konnte und nicht sich sozusagen kultisch verunreinigt hatte. Und dazu gehörte, dass Frauen und Männer getrennt aßen, getrennt feierten und dass man sich auch nicht traf mit Nicht-Juden. Es wird an einer anderen Stelle extra erzählt, hat man, glaube ich, letzten Sonntag den Text, wo die Griechen kommen und Andreas und Philippus, die sind so, wissen jetzt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sollen sie die direkt zu Jesus lassen oder nicht, weil sie wussten, ist aber schwierig. Viele Vorschriften, die da kamen und die das alles kompliziert machten. Und dann kommt da diese Frau. Es wird nicht an einer Stelle irgendwo mal erwähnt, ob sie wirklich Jüdin war oder nicht. Weil eigentlich war der Skandal schon groß genug, dass sie als Frau da einfach reinkam in diese Runde, wo die Männer da beieinander saßen. Und dann sich diesem Jesus nähert, dieses sehr teure, kostbare Öl auspackt und ihm auf den Kopf träufelt, ihn damit, ja, salbt. Haben Sie ein Bild vor Augen? Können Sie es sich vorstellen? Denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe da meine eigenen Gedanken zu, warum die Jünger sich so aufgeregt haben. Finden Sie in keinem Kommentar, schreibt kein Kommentator was dazu. Wie Theologen so sind, ne? Ich sage das mal so direkt, eher so ein bisschen verklemmt. Das hat ja auch eine erotische Seite. Wenn da eine Frau sich in dieser Männerrunde, stellen Sie sich das mal zu Hause vor, das passiert da. Beim Abendessen. Da kommt dann eine Frau, die mit einem sehr besonderen, kostbaren Öl diesen einen Mann da besonders heraushebt, ihm das Öl auf den Kopf träufelt, ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen streichelt dabei. Ja, da muss man sich doch aufregen. Aber natürlich spricht man nicht über das, was man im Kopf hat. Nein, das gehört sicher nicht, das weiß man. Also, wird ausdrücklich erwähnt, überschüttet man die Frau mit Vorwürfen über das, was man so da sachlich alles heranziehen kann. So ein wertvolles Öl, ist wirklich sehr wertvoll, bis heute übrigens, wird ausdrücklich gesagt, Nardenöl, steht dann Gott sei Dank in den Kommentaren drin, ich hätte das auch nicht so gewusst. Das ist das Öl aus einer Wurzel, die nur im Himalaya wächst. Jetzt stellen Sie sich mal vor, damals zu Jesu Zeit, ein Öl aus einer sehr begrenzten Wurzel im Himalaya. Das ist da Pakistan, Nepal, Indien da im Norden und so. Ja, und das kommt nach Israel. Ist schon an sich ein weiter, sehr, sehr kostbar. Dieses Fläschchen, das wird nicht viel gewesen sein, so ein kleines Ding, vielleicht 300 Silberstücke, das sind mehrere tausend Euro. Klar hätte man das anders ausgeben können. Und natürlich wissen die Jünger, in so einem Moment kann man nicht einfach sagen, da hätte man ja auch ein gutes Essen für. Nein, das muss man natürlich wohltätig ausgeben. Sie hätte das Geld den Armen spenden können. Die Antwort Jesu ist so entlarvend, so entlarvend. Lasst doch die Frau in Ruhe. Ihr habt Arme ständig um euch herum. Wenn ihr wollt, könnt ihr ständig Armen Geld spenden. Genau. Und die da meckern, man kann es geradezu fühlen, die hätten dieses Geld nicht den Armen gespendet. Die hätten auch das Öl nicht gekauft. Und die hätten schon gar nicht Jesus damit gesalbt. Aber das Geld stattdessen den Armen zu geben, hätten sie auch nicht gemacht. Die hätten es einfach für sich behalten. Tagesgeldkonto, 2,5% Zinsen, damit da auch was bei rumkommt. Diese Frau erweist Jesus einen Liebesbeweis, ganz eindeutig. Weil sie in ihm etwas gesehen hat und erkannt hat, was ihr so kein anderer Mann zukommen lässt. Und das hängt mit dem zusammen, was auch die Menge gehört hat, die ihn so in Jerusalem empfängt, nur dass es für sie ganz persönlich offensichtlich Wirkung gezeigt hat. Was da war, wir können darüber nur spekulieren, aber es muss sehr beeindruckend für diese Frau gewesen sein. Und es wird mit all dem zusammenhängen, was wir von anderen Geschichten kennen, wo Jesus Frauen begegnet ist, kranken Frauen, verachteten Frauen, verurteilten Frauen, bis hin zu Frauen, die gesteinigt werden sollten, wo Jesus immer wieder zeigt, Leute, kommt mal zu Verstand. Wo ist euer Problem? Und wenn ihr meint, ihr müsst da den Stab brechen, dann guckt doch erstmal auf euch. Sie kennen dieses Sprichwort von, ne? Was guckst du nach dem Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken vor deinem eigenen nicht? Ein sehr alter, erfahrener Pfarrer, mit dem ich im Studium zu tun hatte, der hat immer gesagt, wenn man auf einen anderen zeigt, zeigen drei Finger auf einen selber zurück. Das darf man halt nicht übersehen. Und diese Frau wird so irgendwie erlebt haben, dass in einer Situation, wo sie selber sich eben schwach fühlte, die Botschaft dieses Mannes ihr Kraft gegeben hat, Lebenskraft gegeben hat, ihr verständlich gemacht hat, dass sie als Frau in all diesen Zusammenhängen, die damals die Männer noch sehr viel mehr bestimmten als heute, in all diesen Zusammenhängen für sich ihren Platz finden durfte, dass dieser Mann das ihr erlaubte und dass er ganz deutlich dazu sagte, dass die Würde dieser Frau und aller anderen Frauen kein bisschen geringer ist als die Würde aller anderen Männer. Es war eine Kraftquelle für sie, die eben nicht einfach nur ein kluges Wort war, sondern die ihr deutlich gemacht hat, dass sie geliebt ist von diesem Gott, für den dieser Jesus steht. Und deswegen erweist sie ihm diesen Liebesdienst. Ist einer. Ist aber eben auch nicht mehr. Und Jesus macht da auch nicht mehr draus. Das Einzige, worauf er die Jünger hinweist, ist, was die Frau nicht wissen konnte, er empfindet es geradezu als seine Salbung zu seinem Tod. Womit er den Jüngern nochmal in aller Ernsthaftigkeit deutlich machen wollte, Leute, Arme habt ihr immer um euch herum, mich nicht. Was stört euch so an diesem Liebesbeweis? Ja, was stört uns Menschen so an so einem Liebesbeweis, dass wir das kaum einfach ertragen und hinnehmen können? Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. So wie heute. Und das gegenüber der Geschichte, wo die Menschenmenge Jesus jubelnd empfangen hat und ein paar Tage später davon nichts mehr wissen will und brüllt, kreuziget ihn. Diese Frau wird das garantiert nicht gebrüllt haben. Diese Frau wird nichts von dem bereut haben, dass sie das viele Geld für dieses Öl ausgegeben hat. Diese Frau wird einfach froh gewesen sein, diesen Moment gehabt zu haben, um Jesus zurückgeben zu können, was sie von ihm an Würde, an Stolz, an Bestätigung erfahren hat. Ein Liebesbeweis. Ein Liebesbeweis, so wie Gott ihn uns immer gibt und gerade im Sterben und der Auferstehung Jesu uns gibt. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss diesen einen Satz vorlesen. Es ist der einzige, den ich in den Kommentaren gefunden habe, der für mich diesen Zusammenhang sehr schön deutlich macht. Die Eltern erinnern sich vielleicht vor, ja, da habe ich studiert, also das ist jetzt, Gott, wie lange her, 40 Jahre her, da war Eugen Drewermann sehr im Gespräch, katholischer Theologe, der eben nicht nur Theologe, sondern auch Psychologe war und der in seiner katholischen Kirche mit seinen Schriften und seinen Äußerungen nicht so gut ankam. Hörten die nicht so gerne, was der zu sagen hatte. Der hatte einen wunderbaren Kommentar zum Markus-Evangelium geschrieben. Und der stellt den Zusammenhang genau her zwischen dem, was Jesus uns an Botschaft zu Ostern zu bringen hat und dem, wie diese Frau es schafft, es zu empfinden, es zu fühlen, ohne dass sie noch was von Auferstehung weiß. Er sagt, die Ewigkeit des Lebens kann nur glauben, wer die Liebe selbst für ewig hält. Diese Kraft aus dieser ewigen Liebe, die diese Frau empfunden hat, und der es in diesem Moment völlig egal war, wie viel Geld sie dafür ausgibt, um das einfach mal deutlich machen zu können. Das war etwas, das haben die Jünger in diesem Moment weder begriffen noch empfunden. Und der Großteil der Menschen, die ihn jubelnd empfangen haben in Jerusalem, auch nicht. Und nur deshalb konnte es zu dieser Katastrophe des Todes am Kreuz kommen. Hätten die Menschen die Liebe dieser Frau gehabt, wäre es nicht dazu gekommen. Und deswegen bleibt sie ein leuchtendes Vorbild für uns dafür, wie wir den Hass dieser Welt, wie wir dem begegnen können. Und all die weitergehenden, ich sage das auch mal so deutlich, schmutzigen Gedanken, die sich da die Jünger machen, das ist weder das Problem dieser Frau noch Jesu. Damit müssen wir uns dann auseinandersetzen. Wir selber, wenn wir ähnliche Gedanken haben. Bleibend ist diese unglaubliche Liebe, dieses Verständnis davon, dass das Leben dieser Frau und das Leben Jesu in diesem Moment ein gemeinsames Fundament fanden, in dem der Frau deutlich wurde, er schenkt ihr mehr als der Rest der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.